Martin.
Ja, ja, nimm mal dein Mikro
muss,
in die Hand.
Ein Mikro in die Hand nehmen, Mann. Ja, das ist so, wenn man heute mal so mit Mikro in der Hand arbeiten muss. Warte, ich wollte fragen, ob du eigentlich Bahnfahrer bist.
Ich bin, also ich fahre sehr gerne Bahn, aber sehr selten, muss ich sagen, ja.
Mhm. Aber wenn du mal fährst alle 10 Jahre, dann fährst du gerne Bahn.
Ja, macht mir irgendwie immer Spaß, ja. Man lernt auch immer Leute kennen. Letztes Mal habe ich so ein interessantes Gegenüber gehabt. Ist, ja, ich find's gut.
Mhm. Kennst du noch diese alten Züge, wo man noch nicht von Waggon zu Waggon gehen konnte?
Ja, na klar.
Also dass man nicht so durchgehen konnte. So, ja. Also ich erinnere mich da, glaube ich, nicht dran. Bei uns gab es immer schon welche zum Durchgehen, aber ich war ja ein großer Modellbahn-Fan als Kind. Mhm. Und da hatte ich auch diese ganzen alten Züge mit verschiedensten Sachen und vor allen Dingen Dampfloks. Also ich bin ja im Harz groß geworden, da gibt es natürlich nach wie vor die Harzer Schmalspurbahn, das ist ja eine Dampflok.
Die bin ich auch schon mal gefahren, fand ich auch toll. Bin sie sogar mit zwei Kamelen gefahren, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt.
Mit zwei Kamelen?
Ernsthaft war, ja.
Wie?
Ja. Erzähl ich andermal die Geschichte. Na, mit zwei Kamelen. Orient meets Oxygen hieß es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war.
Orient Express.
Nee. Es ging um Kamelrennen in Bad Harzburg.
Ah, kein Scheiß. Das musst du noch mal erzählen.
Ich war mit auf der Bahn, ja.
Ja, das ist interessant. Mhm. In unserem Fall heute, da geht es ja auch um Bahnfahren, aber auch eine, ich sag mal, jetzt nicht auf eine normale reisende Art.
Ja, sondern am Bahnfahren vor anno dazumal sozusagen. Und und kriminalistisch.
Ja, dann würde ich sagen, thank you for traveling with the Deutsche Bahn.
Ja.
Meine Damen und Herren, das ist spontane Verbrechen. Abfahrt mit diesem Fall, der sich ziemlich früh in unserer Zeitrechnung hier im Wendland abgespielt hat. Und zwar war das 1970.
1970 war das, genau.
Ist schon eine ganze Weile her. Mhm. Und zu dieser Zeit gab es noch eine Bahnstrecke im Wendland, die es schon eine ganze Weile nicht mehr gibt.
Leider, ne? Ja. Ich laufe da manchmal lang. Ich finde das auch immer irgendwie toll, so eine alte Bahnstrecke lang zu laufen, die so zugewuchert ist. Mich erinnert das immer an diesen Kinofilm Stand By Me, der Verfilmung von Stephen King.
Genau.
Geiler Film.
Ja, absolut. Mhm. Ein Riesenklassiker.
Ja. Gibt es bei uns ja auch und die ist ja, ich glaube, sie startet in Wustrow, ist das richtig?
Ja, irgendwo da unten, Schmarsau.
Also eine ganz kleine Bahn. Mhm. Es gibt auch jetzt so eine Initiative, die versucht, diese Bahn wieder zu aktivieren. Ich glaube, relativ aussichtslos, aber es sind wie bei vielen Sachen im Wendland ein paar Enthusiasten dabei, dieses alte Thema wieder aufzukochen.
Ja, Eisenbahnfans gibt es ja überall auf der Welt. Ich sage immer Eisenbahnromantik.
Ja.
Ich meine, jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber die LSE, das ist ja unsere Busgesellschaft hier im Wendland, die heißt ja eigentlich, also Lüchower Schmarsauer Eisenbahngesellschaft.
Ja, genau.
Ja, also quasi, die gehörten auch zum Personentransport damals. Und das wies, oder dieser Name weist ja auch auf diese, unter anderem auf die Eisenbahnstrecke hin. Also das quasi Lüchow, Schmarsau, also durchs Wendland so eine Eisenbahnstrecke verlief.
Total super, weil es ist so eine Bahnstrecke, die halt so total die Dörfer abklappert. Also so eine wirklich so eine Ecke, wo eigentlich mittlerweile, jetzt wohnen wieder Leute, aber wo früher kaum jemand gewohnt hat, aber diese Bahn brauchte es, um den Verkehr zu.
Und bevor dann später so Ferkeltaxen eingeführt wurden, so haben wir es immer genannt, so ein Triebwagen. Mhm. Ne? Also ich zu meiner Oma früher gefahren bin, da bin ich auch mit dem Zug immer gefahren. Und da musste man irgendwann umsteigen in so eine Ferkeltaxe, haben wir immer gesagt, weil die von außen vorne mit diesem Puffer vorne dran und den beiden Lampen sah das von vorne mal aus wie ein Schwein.
Ach, so süß.
Ja, und deswegen hieß es immer, ja, hast du die Ferkeltaxe genommen? Ja, mit der Ferkeltaxe gekommen.
Ja.
Und davor fuhr auf dieser Strecke, nämlich eben aus dem Süden des Wendlands in den Norden, also bis nach Hitzacker hoch, fuhr eine ganz klassische kleine Dampflokomotive.
Genau.
So eine ganz kleine.
Genau.
Also ich würde sagen, behaupten, war eine kleinere als die Harzer Schmalspurbahn.
Mhm.
Mit einzelnen Waggons hinten dran. Und nicht nur Personenwaggons, sondern natürlich auch so Güterwaggons.
Ja, hauptsächlich glaube ich auch Güterwaggons. Ich glaube, es war immer, die hat immer drei Waggons gehabt. Der erste vorne ist immer der Personenwaggon gewesen, wo dann halt Leute mitgefahren sind. Und die hinteren beiden waren immer für Waren und Güter. So, ich sag mal, Milchkannen wurden transportiert. Tierfutter und solche Sachen.
Fahrräder, Gepäck, das, was da hinten dran war. Weil allem war es, also man musste sich ja den Aufbau so vorstellen, so diese kleine Dampflok. Dahinter waren so ein Tender dran, ein Kohlentender. Mhm. Also da war Kohle drin, war ja Kohlenbetrieb, ist ja eine Dampflok. Und dann kamen diese Wagen, die du, von denen du gerade gesprochen hast.
Und ganz hinten drin, also als allerletztes war ja immer noch so eine Draisine, wo man mit zwei Leuten dann immer so pumpen musste, ja, damit man dann im Notfall auch mal ein Stückchen schieben kann. War natürlich schwierig, ja, mit zwei Leuten sowas zu machen, aber die haben eine sehr gute Übersetzung gehabt. Ja. So konnten die auch ein ganzes Stück, also so ein paar Kilometer könnten die immer mit dieser Draisine denn diese ganzen Aufbau fahren, beiden Leute, die auf der Bahn gefahren
sind. Ja, und das Besondere daran war ja auch an dem Zug, es war hinten im letzten Wagen war auch eine Gefängniszelle eingebaut.
Genau, richtig.
Also man konnte Insassen verlegen, ja, genau, vom Südwendland ins Nordwendland. Mhm, ja.
Genau. Und darum geht es ja heute auch, um diese Gefängniszelle, die damit.
Unter anderem, ne?
Unter anderem,
ja. Es gab die Menschen, die wir gleich hier ein bisschen vorstellen wollen, die haben sich gedacht, wir schlagen wirklich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Genau.
Denn zum einen, und das kann man vorwegnehmen, haben sie versucht, einen alten Kollegen zu befreien, genau, der dort verlegt wurde.
Sag ich gleich, wie der heißt.
Hm. Genau. Und zum zweiten wurde an diesem Tage eine spezielle Ware quasi mit dieser Bahn transportiert, beziehungsweise nicht Ware, sondern etwas sehr Wertvolles.
Genau.
Also zwei Fliegen mit einer Klappe, wir befreien den Kollegen, der kann gleich mithelfen und wir nehmen uns auch noch unsere Belohnung gleich noch mit.
Ganz genau.
Das war der Plan.
Das war eine ganz heiße Fracht sozusagen und die ist gestartet in Wustrow, weil dort gab es nämlich früher eine Gelddruckerei und die haben damals D-Mark hergestellt. Gab es eine ganz kleine besondere, die gibt es ja natürlich jetzt nicht mehr, aber damals wurde da D-Mark gedruckt, und zwar die großen Scheine, also mal die Hunderter wurden da gedruckt.
Ja, das war eine Außenstelle der Bundesdruckerei.
Der Bundesdruckerei, genau.
Das wussten nicht viele, weil es war natürlich, hat man nicht an die große Glocke gehängt, weil das natürlich ein Riesensicherheitsthema war, ne? Auch zu der Zeit schon. Das heißt, es wussten nur Insider und Eingeweihte, dass dort die Hunderter gedruckt
ganz
wurden.
Ganz genau. Und an diesem 17. Juli 1970 sollten jetzt die neuen Hunderter, und es waren damals 2 Millionen D-Mark in 100 Markscheinen, wurden transportiert und der Gefangenentransport. Und dazu muss ich jetzt mal sagen, es gab in den 70er Jahren hier ein ganz gefährliches Gangster-Duo, und zwar waren das die beiden Brüder Wenzel und Kurt Seemann. Und Wenzel und Kurt waren irische Zwillinge. Irische Zwillinge sind, für die, die das nicht wissen, die sind quasi nur ein Jahr auseinander. Das ist wohl in Irland irgendwie gang und gäbe, weiß ich nicht.
Ja, weil die sich auch einfach so verdammt ähnlich
sahen. Die sahen sich so fast ähnlich. Man dachte immer, dass der Jüngere war Kurt und Wenzel war der ältere Bruder. Die dachte immer, dass der Kurt, weil der auch schon mit 15 schon einen richtigen Schnurrbart gehabt hat, dass der ältere Bruder war.
Beide rothaarig.
Und
sie kamen von so einer kleinen irischen Insel. Genau. Da ist es eigentlich üblich gewesen, dass man auf der Insel blieb und dann irgendeine Frau von der Nachbarinsel geheiratet hat und eigentlich da blieb und war entweder Fischer oder hatte den Pub oder hat sich mit Schafen beschäftigt. Mhm. Nur die beiden sind über mehrere Umwege, über Hamburg, auch über die Seefahrt, sind die im Wendland gelandet.
Im Wendland gelandet, ganz genau. Und Wenzel ich sag mal, sein halbes Leben, zu dem Zeitpunkt war er 32, ist der ältere Bruder, und Kurt, der 31-Jährige ist der jüngere Bruder, hat Wenzel schon echt viele, viele Jahre auch schon im Gefängnis gesessen, meistens in Hamburg, hier, wie heißt das, Shanghai, nee, wie heißt das?
Was, Shanghai?
Na, wie heißt denn das nochmal in Berlin, in Hamburg, das
Fuhlsbüttel.
Santa Fui.
Ach ja,
Santa Fui. In Santa Fui hat er gesessen.
Ja.
Und dieses Mal war es so, dass er festgesetzt wurde auf der Polizeistation in Wustrow und wurde da unter Umständen, können wir auch nochmal vielleicht erzählen, wie diese spannende Jagd war damals, als Wenzel in Wustrow in der Polizeistelle da in der kleinen...
Wie der da hingekommen ist,
ganz
genau. Und das wäre ja was wir in der nächsten Folge in 2 Wochen vielleicht aufgreifen und diese Geschichte in 2 Wochen erzählen.
Weil da sind ja auch mehrere, das können wir dann alles nochmal erzählen. Auf alle Fälle, Wenzel war festgesetzt worden und sollte jetzt mit der Bahn über Lüneburg nach Hamburg gebracht werden, war in Fußfesseln und Handfesseln und in diesem kleinen Gefängnisabteil ganz am Ende des Zuges, und sein Bruder Kurt hatte einen teuflischen Plan gespiedet.
Mhm, richtig.
Er wusste, dass diese 2 Millionen Mark da transportiert werden, und er wusste, dass sein geliebter Bruder Und so wie das so ist mit jüngeren Brüdern, die wollen immer auch dem älteren Bruder auch was beweisen. Und Wenzel hat gesagt, probier es nicht, das ist zu schwierig. Mhm. Und du bist alleine und so, er hat ihn quasi davon abgeraten, aber Cord hat sich nicht abbringen lassen davon, den Versuch zu starten, seinen Bruder von diesem Zug zu befreien.
Und wie er darauf kam oder es überhaupt, also die Informationen durchsickerten, das war gab zwei Personen, wo er die Informationen her hatte. Einerseits natürlich sein Bruder selbst, der wusste aber noch nicht, wann er verlegt wird. Mhm. Das hat man ihm natürlich nicht gesagt. Der Anwalt von Wenzel, der war nicht, sagen wir mal, nicht ganz sauber. Also der hätte das nicht sagen dürfen.
Auch aber auf
das,
der anderen Seite des Gesetzes eigentlich.
Genau, das war Magnus Winkelmann, mhm, war der Anwalt von Wenzel, war der Pflichtverteidiger, muss man sagen. Ja. Er konnte sich ja selber keinen Anwalt leisten. Auf jeden Fall war das so ein bisschen windiger Typ. Also so ein billiger Anzug, schlecht sitzend, mhm, eine Krawatte mit so Flecken drauf. Mhm. So ein eigentlich mal früher weißes Hemd, aber man denkt so, das ist irgendwie vergilbt, weil der unglaublich viel geraucht hat.
Viel geraucht,
der hatte ja so ein kleines Büro. Ja. Auch im Südkreis in Wustrow und wenn du da reinkamst, hast du bist so in so einem Smokers Club. Genau. Also den musste man erstmal hallo, hallo und dann meldete sich plötzlich so eine Stimme hinter dieser Rauchwand. So ganz klassisch, dann komm rein, ich habe ein Problem, ja, dann setzen dich doch erstmal und dann wird erstmal ein Schnaps getrunken und so ein Typ war das. Ja, ja. Der hat ja auch wirklich die schwierigsten, also sagen wir mal, die verwegensten Menschen verteidigen
die
müssen.
Die Geigenvögel hat er
ja. Und unter anderem Magnus Winkelmann hat also auch Wenzel Seemann verteidigt. Und darüber, weil Cord ihm so auf den Leim ging und ihn auch, das kam im Nachhinein raus, auch geschmiert hat mit Geld,
genau,
hat Magnus Winkelmann diese Information verlaufen lassen.
Durchgestochen, sagt man.
Durchgestochen, genau, dass sein Bruder eben verlegt wird und auch genau wann und welche Strecke und wie.
Genau, und Cord ist schon am Vortage diese ganze Strecke einmal abgegangen und hat sich dann ein Gebüsch gesucht, in das er sich reingelegt hat und dort auch übernachtet hat, weil er wollte den Zug auf gar keinen Fall verpassen. Mhm. Der Zug ist losgefahren sehr früh und zwar um 6.15 Uhr, das war die übliche Abfahrtzeit, um 6.15 Uhr und der Zug sollte dann im Nachmittag dann in Hamburg landen. Die Abfahrt war problemlos. Cord wurde an, wie gesagt, gefesselt da reingestellt und wurde auch
Wenzel
wurde in den kleinen Knast da reingestellt und die beiden Schaffner, über die wir jetzt auch noch mal sprechen müssen, haben den Zug in Gang gesetzt. Es ist ja, wie gesagt, eine Kohlebetriebene
Bahn. Also die Schaffner ja selbst nicht. Es gab einen Schaffner und es gab einen Heizer.
Einen Heizer, das meine ich natürlich.
Also einer, der die Lok
das Zugpersonal
gefahren
hätte ich sagen
hat. Quasi. Zugführer,
genau,
würde man
der
heute
Zugführer
sagen.
Zugführer, genau. Ganz genau.
Und der Zugführer war Max Wiesel.
Mhm.
Der war schon 56, hatte so, ne, natürlich Dreck, der war einfach immer dreckig eigentlich. Ja. Der hat ja viel mit Kohlen, der hat immer die ganzen Kohlen geschippt und so. Und fuhr also diese kleine Dampflok immer und machte sich immer auch einen Spaß draus, auch wenn die 6.15 Uhr losfuhren, dann immer in den Dörfern trotzdem immer, das waren ja unbeschrankte Bahnübergänge, er musste ja quasi Signal geben und zwar immer ein bisschen so wie düt, genau, weil das ja so eine kleine Bahn
wie
war.
Wie Jim Knopf.
Genau, wie Jim Knopf muss man sich vorstellen. Dann hing dann auch immer so raus aus
hing
dem Fenster.
Hing so raus, genau.
Genau, da ging es dann so. So muss man sich das vorstellen. Und er wusste, es gibt auch einige Kurven und Brücken, wo er das
die Geschwindigkeit runternehmen musste.
Und unter anderem an der Stelle, wo Cord Seemann im Gebüsch hockte, wusste, das ist die Stelle, wo diese kleine Bahn nicht einfach so durchpfeifen kann, weil da die Kurve ziemlich ziemlich scharf ist.
Und Max Wiesel hat gesagt, diese Strecke fahre ich im Schlaf. Der ist eigentlich sein ganzes Leben.
Fuhr
er nur diese Strecke. Der kannte das wirklich, dem hätte man die Augen verbinden können. Der hätte jeden Busch, jeden Baum hätte der benennen können. Und war also ein absoluter Profi und der wusste auch um seine teure Fracht natürlich, um das Geld und den gefährlichen Wenzel.
Genau, also es ging um den Wenzel und um das Geld, das wusste er natürlich. Und er hatte eine Begleitung natürlich und das war der Zugbegleiter, würde man heute sagen, oder der Schaffner, das war Josef Hainbuch.
Genau.
Josef Hainbuch war schon ein älterer Mann.
Also der hatte nur einen Arm.
Ja, der hatte nur einen Arm. damit konnte er gerade noch so die Fahrkarten abknipsen, genau, und das Signal heben, weil die Pfeife hatte er ja im Mund gehabt.
Die Pfeife
hat
das so, genau.
Er hatte so schöne Mütze auf und ja, so richtige Uniform, wie das auch so üblich war früher. Und der war auch schon 65. Das heißt, das war sein letztes Jahr vor seiner Pensionierung.
Genau. Er hat immer seine Anzugjacke an, aber die Anzugjacke war unten so umgeklappt, nach oben, auf der rechten Seite, wo der Arm fehlt. Also der hat nur einen linken Arm gehabt und die war oben mit so einer Sicherheitsnadel, war die so befestigt.
Zugemacht.
So zugemacht.
Ja.
Und er hat aber, er war sehr schnell mit dem einen Arm.
Und er wusste aber auch.
Den einen Arm hat er auch bei der Arbeit verloren. Der wurde in der Zugtür eingeklemmt, als einmal der Max Wiesel zu schnell angefahren ist und da stand, der Josef stand noch in der Tür und durch diesen Ruck ist diese Tür, das sind ja so Eisentüren, zugefallen und hat ihm den Arm abgeklemmt. Mhm. Und das hat dann.
Den Arm hat man tagelang nicht gefunden.
Hat man nicht gefunden, der wurde noch hinterher.
Ist ja losgefahren.
Die Wunde im Nachbardorf, denen wurde das zur Last gelegt, dass sie ihn gefunden haben.
Haben weggeschleppt und dann abgeknabbert.
Abgeknabbert und der Ehering wurde dann hinterher in einem Kothaufen wiedergefunden von dem. Aber das ist eine andere Geschichte.
Jedenfalls war es klar, Josef Hainbuch beendet quasi seine Karriere als Zugbegleiter, aber er hat gesagt, er möchte natürlich weiterarbeiten, weil der war ja alleinstehend und er wohnte auch in einem Bahnhofsgebäude, nämlich da in Grabow.
So ein schönes Bahnhofsgebäude.
Ja, da wohnen mittlerweile Leute und so und da wohnte der oben unterm Dach und er wusste aber, das war damals noch so, da gab es noch Schranken und ein Bahnwärterhäuschen und er wollte in seiner Pensionierung, das hat er mit der Bahn abgesprochen, wollte weiterhin Bahnwärter bleiben.
Genau.
Ne? Er hatte einen großes Vorbild. Sein Chef damals war Manfred Thiel. Mhm. Und der war ja jahrelang Bahnwärter in Grabow.
Hochdekorierter Bahnwärter.
Ja, alle. Bahnwärter Thiel, das wussten alle.
Hochdekoriert.
Er wollte ihn unbedingt beerben, weil der war in dem Jahr davor war der gestorben und hat gesagt, das muss weitergehen. Das wird kein unbeschrankter Bahnübergang, hat er immer gesagt.
Ganz genau, das war sein
Credo.
Lebensziel noch.
Ne? Der hat für die Bahn gelebt einfach.
Total, ja. Auf alle Fälle, Kort liegt jetzt also ab 6 Uhr liegt er im Gebüsch und wartet darauf, dass der Zug ankommt. Der hört ihn von der Entfernung. Und er sieht natürlich diese schwarzen Wolken, die der Zug produziert. Max ist am Schippen und am Schippen, weil er weiß auch, er muss wirklich den Zeitplan
einhalten. Er muss auch den Berg hoch.
Und er muss den Berg noch hochgefahren kommen und dafür braucht er richtig Anschwung. Ja. Und Kort lag ja direkt quasi in der Senke vor dem Berg. Er wusste, das ist die Strecke, da wird der Zug einmal richtig in die Knie gehen, sozusagen von der Energie, weil er dann den Anschwung nehmen muss und hoch über den Berg fahren. Auch wieder wie
Jim Knopf. Ja, er hatte die Herausforderung, vorher war diese Kurve, er konnte nicht so schnell in die Kurve, aber gleich danach war der Anstieg, das heißt, er musste diesen Moment abpassen, dann die Kohle und den Dampf auf den Kessel zu geben, um dann richtig Gas zu geben, um den Berg hochzukommen.
Wenn man vom Auto fahren, dass man dann nochmal runterschalten muss in dritten, ne? Um dann den
Schwung zu. Und das gut zu erwischen, weil sonst quält man sich da diesen Berg hoch. Sie fuhren also und die Strecke ging also Richtung, ich sag mal, Dannenberg und also Richtung Hitzacker Dannenberg. Und Kort erwischte natürlich in der Kurve diese Bahn.
Richtig.
Und sprang aus dem Gebüsch
raus
und hing sich hinten an den letzten Wagen
am
dran.
Am letzten Zug, wie beim James-Bond-Film hier.
Und hing quasi direkt noch an dem vergitterten Fenster seines Bruders.
Und zog sich so hoch wie so zum Klimmzug und blinzelte ihm zu als Zeichen, ich bin da. Und Wenzel war natürlich total, mein Bruder hat's doch geschafft, er will's doch probieren. Ja, und dann kletterte er langsam.
Und naja, jetzt fragt man sich, warum kann denn ein Gefangener da hinten alleine drin sein, nur mit Zugbegleiter und Lokführer?
Ja.
Es war ja nicht der Fall, sondern es gab natürlich eine Wache. Eine Wache, die vor der, also im gleichen Waggon natürlich Wache schob, es war früh, das war Adolf Schubert.
Mhm.
Adolf Schubert, auch schon ein älterer Polizist, der dort Wache schieben sollte. Das Problem war natürlich.
Der hatte Narkolepsie, der ist immer plötzlich eingeschlafen.
Und das Interessante war Kort hing ja draußen am Waggon. Und der machte wirklich, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, also diese Szene. Der klopft von außen an. Und was macht Adolf? Der wundert sich nicht, wie soll denn da klopfen? Also, wir sind ja in Fahrt, ja. Und der war in diesem Tran, in dieser Müdigkeit. So, hat geklopft, muss ich mal die Tür aufmachen.
Ja, genau.
Und dann steht er auf, so mumpfig, und reißt diese Tür auseinander.
Schiebetür auf.
Und wollte gucken, ja, wer ist denn da?
Was für ein.
Also, da hat doch wer gekloppt. Wer ist denn da? Ja.
Wer kommt zu Besuch?
In voller Fahrt.
Ne?
Reißt also auf und dann dreht sich und nimmt Kords und Schwung und haut ihn natürlich voll ein auf
mit die 12. Mit so einem richtigen Kick gegen die Brust.
Genau.
Und
schnappt ihn an der Uniform und schmeißt ihn aus dem Waggon raus.
Schmeißt ihn aus dem Waggon, genau. Ja.
Problem war natürlich, er hatte den Schlüssel von der Zelle.
Den hat er noch fliegen sehen, also ein riesen Ring, wo die ganzen großen Schlüssel dran waren. Das waren ja so Schlüssel, die waren ja so groß wie ein Schraubenzieher, also so richtig so lange, große
Richtige,
Dinge.
Große, alte Schlüssel.
Und während er ihn rausschmeißt, sieht er noch, wie dieser Schlüsselbund so ihm quasi so zuwinkt. Oder
und er
so.
Schaltet in dem Moment und er wusste ja, die Bahn ist ja noch langsam, weil ja die Kurve gerade vorhin, die gibt jetzt gleich Gas. Er hat jetzt ein ganz kleines Zeitfenster, bevor die Bahn anzieht, nochmal runter zu springen und sich den Schlüssel zu holen.
Er war schnell.
Und er springt runter, will sich den schnappen, aber der war ja festgemacht an diesem
an dem Gürtel.
An dem Gürtel.
Da war so ein Zugband dran.
Ja, und reißt an Adolfs Gürtel hin und her, hin und her.
Und reißt ihm die ganze...
Und reißt quasi nachher ihm die halbe Hose ab.
Und die Hose ab. Der saß dann da nackt.
Und der hat man später so gefunden.
Nackt ist er denn?
Der hat sich natürlich gewehrt, der hat so Schottersteine genommen, hat den einfach nochmal mit dem Stein mehrmals auf den Schädel.
Ja.
Der war dann schwer, also der war später nicht mehr derselbe danach.
Ja,
also, das war Matsch. Mhm. Ne? Jedenfalls ist er dann ganz schnell wieder hinter diesem Zug hinterhergerannt. Mhm. Weil der hat ja Gas gegeben, also musste sich richtig anstrengen, dabei den Schlüssel in der Hand.
Und das war ein ganz knappes Rennen und natürlich hat sein Bruder Wenzel am Fenster geklebt und zugeschaut, wie sein Bruder mit dem Schlüssel im Bund in der Hand jetzt wieder in das Abteil reinspringt, so mit dem Oberkörper aufliegt und dann bei ihm steht. Die beiden können endlich wieder miteinander reden. Er sagt, Wenzel, ich hol dich hier raus, ich habe den Schlüssel und schließt sofort das Ding auf. Ja. Die Tür springt auf, die hatte so einen Federmechanismus und hat dabei Kord auch hier so vorne an der Stirn noch getroffen. Also er hat auch geblutet mittlerweile.
Ja, sah aus wie so ein Schwein.
Wie so ein Schwein, ja.
Und sie wussten natürlich, jetzt kommt der zweite Teil des Plans. Der Bruder war befreit, kurze Umarmung.
Ja.
Und sie wussten, okay, sie müssen drei Waggons weiter, weil da nämlich die Kohle ist.
Ganz genau, da ist die Kohle. Und sie wollten ja nicht nach Hamburg, sondern sie wollten ja eigentlich rechtzeitig an Kilometer 42 wollten sie ja abspringen und die
mit der Kohle.
Mit der Kohle, genau. Die Weiche stellen und dann wollten sie, dass der Zug nicht weiter nach Hamburg fährt, sondern abbiegt nach Dömitz.
Ja, richtig. Und diesen Plan haben sie auch umgesetzt. Das heißt, nach dem Berg wussten sie, jetzt kommt gleich die Weiche. Die Bahn wird auch wieder ein bisschen Tempo runternehmen. Und das heißt, es war jetzt nochmal an der Zeit, nochmal einer musste nochmal abspringen.
Ja.
Während der andere, also das heißt, Kord war natürlich auch völlig außer Atem. Er hat natürlich Wenzel eingeweiht, okay, da passiert das und das. Der war ja auch verletzt. Also der floss immer Blut ins Auge, konnte gar nicht gut gucken. Und Wenzel wurde von ihm eingeweiht, was er jetzt zu tun hat. Mhm. Und er wusste, er muss da abspringen und richtig Gas geben, weil er war eh der bessere Läufer.
Ja.
Und er musste diese Weiche umstellen. Und währenddessen versucht er, in den Wagen vorher zum Geld zu kommen.
Genau.
So, das heißt, der springt ab und sprintet an dem Zug vorbei.
Mhm.
Passt natürlich auch auf, dass er nicht gesehen wird vom Lokführer. Der war aber auch mit dem Schippen beschäftigt auch. Und stellt die Weiche rechtzeitig.
Richtig.
Und während er dann wieder auf den Zug aufspringt, treffen sie sich quasi auf dem Waggon oben, also er klettert hoch und sind beide auf dem Dach.
Wie bei so einem Cowboy-Film, wenn die so da oben auf dem Dach denn sich begegnen.
Sind
und
auf
so,
dem oder? Dach des Waggons.
Wind, ne? Ja.
Genau.
Ja.
Und sie wussten nicht, und damit haben sie nicht gerechnet, dass es nochmal einen kleinen Tunnel geben wird, bevor man Richtung alte Eisenbahnbrücke Dömitz
Und das fährt. Das ist ein ganz flacher Tunnel,
passt gerade so die Bahn
rein. Das ist damals eigentlich zu niedrig gebaut worden, weil nicht so viel Steine da waren.
Ja.
Und jetzt kamen sich an die Klamotten und fingen an zu kämpfen und aber sie haben von in Entfernung schon diesen Tunnel auf sie zukommen sehen.
Ja. Ja, und in letzter Sekunde heißt es nur runter und in dem Moment ist Kord der Schnellere und Wenzel hat es nicht geschafft.
Der ist
nicht rechtzeitig runtergekommen und klatscht gegen diesen Tunnel.
Wurde quasi vom Backstein direkt an der Oberhälfte Körper halbiert und
war nur noch der halbe Bruder.
Da war auch nichts mehr dann zusammenzunähen hinterher.
Das hat er natürlich nicht gesehen, ist ja dunkel im Tunnel. Es wurde irgendwann heller. Und als er dann raus war aus diesem Tunnel, entdeckt er nur noch den halben Bruder.
Mhm.
Es war ein ganz schreckliches Bild, der war natürlich schockiert und sagte, was mache ich jetzt? Und das, der Bruder ist tot, ja, jetzt bleibt nur noch das Geld.
Wenigstens, das hätte mein Bruder gewollt, dass ich jetzt mit den 2 Millionen zumindest noch entkomme.
Ja, es und, war ja jetzt so ja, angefangen, also muss genau, man es auch zu Ende genau, geben.
Ist jetzt also nach vorne in den ersten Waggon und da und da stößt er jetzt auf den Zugführer, quasi mhm, auf Max Wiesel,
ja,
der mit seiner Schaufel da steht, mit seiner hier Kohlenschippe und die beiden kommen in einen Kampf. Der Max Wiesel kennt sich ja mit dieser, diese Schaufel liegt ihm ja in der Hand wie ein Bleistift.
Ja.
Ja, ja. Und die beiden sind am Kämpfen und um die Tür zu diesem, zu dem Safe quasi, wo diese 2 Millionen D-Mark drin sind. Mhm. Und der holt aus mit der Schaufel und in dem Moment rennt Kort auf ihn zu, schiebt ihn mit beiden Händen mit der Brust in Richtung Kohlenofen und die Tür war ja offen, weil er ja gerade und er schmeißt Max Wiesel in den in den Kohlenraum rein, also
sofort,
in den Brennkammer.
Also und er wurde dieser Ofen der kleinen Lok direkt zum Krematorium.
Genau, wurde richtig, also der Max war Max und die Schaufel, du hast nicht mehr gewusst, wer was, weil was ist.
Ja. Dadurch wurde natürlich die Lok noch weiter angeheizt.
Richtig, dann hat die richtig Gas
gegeben. Hat nochmal richtig Gas gegeben. Ja. Das war natürlich ein Problem, weil
natürlich
Kort hatte Problem, natürlich keine Ahnung, wie man so eine Dampflok fährt.
Genau.
Ja. Und merkt natürlich, die Dampflok, die gibt richtig dolle Gas. Ja. Also alle schon am Glühen und die ersten Bolzen springen die schon Bolzen unten aus den Schienen
raus.
Unten.
Genau,
ja. Also das war dafür gar nicht ausgelegt. Ja. Und volle Granate erreichen sie den Brückenkopf auf der Westelbseite der Dömitzer Brücke.
Ja, und da muss man mal sagen, die beiden sind ja irische Zwillinge, sind aus Irland. Und was, die haben ja ihren Plan nach ganz alten Karten, haben die den ja geschmiedet. Und was diese alten Karten noch nicht hergegeben haben, ist, dass wir, dass diese Brücke gar nicht mehr existiert.
Der Brückenkopf wurde gesprengt.
Weil der Brückenkopf gesprengt wurde zu Kriegszeiten. Und
die Brücke gab es
die Schiene nicht endet, mehr. Die Brücke endet und der haben einfach, er hat einfach ein riesen Problem, weil er fährt jetzt mit mittlerweile 65 Klamotten, ja, fährt er auf das Ende dieser Schienen zu, auf das Ende, auf die Elbe.
Was er jetzt erst realisiert.
Ja. Und die Brücke ist ja, die ist ja 35 Meter hoch.
Ja.
Also das ist ein, ja. Und jetzt ist er natürlich rangesprungen an die Handbremse.
Und versucht, die umzureißen.
Versucht, ne? Die umzureifen und klemmt sich hinter diesen Bügel und stemmt sich dagegen und es fliegen die Funken von den Rädern, mhm, und du siehst dich, wie die einen Abrieb haben von diesem Metall und sie quietscht unglaublich laut wie so ein Drachen und die Funken fliegen und der Zug wird immer langsamer, aber ist immer noch zu schnell, immer, und der kommt auf das Ende zu. Und bremst und bremst.
Und erreicht das Ende.
Und erreicht das Ende und kann ganz kurz vorher, und das ist, die Brücke ist zu Ende und über die Brücke reichen noch so ungefähr 4 Meter Schienen, die sie damals nicht abgeflext haben. Und genau da vorne sitzt er jetzt drauf und diese Schienen sind aus Metall, aus sehr hartem Metall, aber das wippt richtig so. Der wippt über der Elbe, 35 Meter über der Elbe. Und lässt jetzt ganz langsam diese Bremse los, will sich nicht bewegen und geht noch rüber zu dem Geld natürlich.
Ja, und während er versucht noch an die Kohle zu kommen, ist ja vorne richtig immer noch Druck auf dem Kessel.
Ja.
Und es löst sich ein Ventil aufgrund, ja, des Überdrucks und der erhöhten Geschwindigkeit. Genau. Es platzt ab.
Also das Zugventil. Bah,
war das, ne, und dann nur noch. Ja. Und die Bremse löst sich, richtig, dabei, weil dieses, man hat später rekonstruieren können, dieses Ventil, was abgeplatzt ist, ist genau sprang gegen die Bremse,
ja,
die dadurch gelöst wurde. Und der Zug fällt mit Lok, Tender und sämtlichen Waggons Stück für Stück, in die Elbe rein. Genau. Und er natürlich.
Kann man sich richtig vorstellen, wie die so am Ende ankommt und dann so der erste, vorne die Lok. Dann der erste Zug,
ja,
dann der nächste, also der nächste, also das nächste Abteil und dann hinten auch noch die Draisine, die abgedeckt, ja, hinten dran hängt wie so ein Rattenschwanz und fällt in Zeitlupe in die Elbe rein.
Und er im hat sich ja gerade gefreut, dass er in diesem quasi Tresorraum genau, war, in diesem Geldraum und freut sich über diese Geldsäcke und sowas
Geld.
Und merkt gar nicht, wie er dann eigentlich dann plötzlich ruckt und in die Seite geschleudert wird und mit in die Elbe
rein. In die Elbe, in diesem Tresor, reingezogen. In dem Geld schwimmen quasi wie Donald Duck, nee, wie Dagobert Duck und dann ja, mit all dem Gewicht bis ganz tief, nicht nur in die, in, auf den Grund der Elbe, sondern bis tief in den Schlamm gebohrt. Man hat ja dann hinterher, Firma Pengel hat ja dann mit einem Kranwagen das dann später viele, 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 viele Jahre wieder bergen können und dort hat man dann auch Kord als, der hat dann so als so ein Skelett hat so, so Papier umklammert.
Ja, und da, ein Mann profitierte natürlich von diesem,
richtig.
Unfall. Mhm. Denn die 100-Mark-Scheine schwammen ja die Elbe Richtung Hitzacker. Mhm. Und in Hitzacker gab es einen kleinen Fischer, der auf der Elbe jeden Morgen fischte.
Genau.
Und er fischte an diesem Tag keine Fische, sondern 100-Mark-Scheine und nicht nur einen.
Und zwar
nicht
zwei, richtig nicht viel.
Drei, sondern viel, viel mehr. Und wurde dadurch reich.
Ja.
Kam später auch erst raus. Er hat natürlich nichts davon gesagt, sonst hätte es ja konfisziert gewesen.
Siegfried Schneeberg war das.
Ja. Ja, der Urgroßvater.
Von irgendjemandem.
Von irgendjemandem.
Der zufälligerweise so heißt. Ja. Ja. Er hatte dann einen Geldberg. Und der hat die dann zu Hause alle an der Wäscheleine aufgehängt in der Sonne, hat sich einen Tee gegossen und hat von seiner Zukunft geträumt.
Ja. Martin. Das ist ein Wahnsinns-Zugunglück auch gewesen, muss man auch sagen. Man kann ja diese Eisenbahnbrücke heute begehen zur Hälfte schon. Es gibt einen Skywalk. Da kann man wirklich so mal, noch mal nachvollziehen. Wenn man richtig das Feeling haben will, dann rennt man bis nach vorne.
Ja.
Dann weiß man, wie das ist.
Ja.
Oder mit dem Fahrrad. Weiß ich nicht. Aber geht mal hin. Skywalk, Dürmitzer Eisenbahnbrücke ist ein imposantes Gebäude. Wir haben auch schon mal einen Fall gehabt dort.
Ja, mit Nando.
Ja, genau. Zug um Zug in den Tod hieß die Folge. Aha. Könnt ihr mal gucken. Empfehle ich an dieser Stelle. Außerdem empfehle ich natürlich auch, die nächste Folge noch zu hören in 2 Wochen, denn das will ich jetzt hier schon mal ankündigen, nach der nächsten Folge machen wir eine kleine Sommerpause.
Ja.
Da wird es im Sommer nochmal unsere Highlight-Folgen zu hören geben und dann gibt es neue Folgen nach dem Sommer und deswegen auf jeden Fall dranbleiben, einschalten, in 2 Wochen dann auch zur nächsten Folge von Spontane Verbrechen.
Und auch da wird es wieder so sein, alles was wir dort erzählen ist zu einem Prozent wahr. Ich wollte sagen, alles, was wir da erzählen, ist zu 100% genauso passiert, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
Meine Damen und Herren, fahren Sie doch mal wieder Zug und vor allen Dingen Vorsicht an der Bahnsteinkante. Passen Sie auf sich auf.